Bahn. Ich möchte alle Anwesenden recht herzlich zum Nachmittagstreck über heimgebettete Systeme begrüßen. Mein Name ist Robert Bahnrabe. Ich werde das Ganze zunächst moderieren und den letzten Vortrag dann halten, falls noch mal da ist, wenn man nicht eingefangen ist. Okay. Ich bin an der TU Chemnitz, Juniorprofessor für Echtzeitsysteme und beschäftige mich schon eine ganze Weile mit eingebetteten Systemen, deswegen habe ich mich gefragt, vielleicht ein bisschen, naja, die Organisation zum Beispiel übernehmen kann, diese Tracks. Unser erster Vortragender ist, kommt aus der Schweiz, hat sich nach eigenen Angaben schon viele, viele Jahre mit Embedded Linux befasst, aber wird uns deswegen einen kurzen, einführenden Vortrag über dieses Thema geben. Das Ganze dauert ungefähr 50 Minuten, wir brauchen ein bisschen Zeit für Fragen und ja, dann geht's weiter. Also, ich teile Ihnen das Wort.
Ja, besten Dank. Also so lange mit Embedded System beschäftige ich mich noch nicht, muss ich vielleicht schnell korrigieren, sondern vor allem mit Linux seit langer Zeit. Aufbau eines Embedded Systems, möchte vielleicht kurz sagen, wie ich dazu komme, diesen Vortrag zu machen. Ich habe vor anderthalb Jahren etwa von einer Schule die Anfrage bekommen, ob ich Ihnen ein System designen könnte, mit dem man eine OpenVPN-Verbindung auf das kleine System machen könnte, um Ihr Wireless-Netzwerk abzusichern. Das war etwas noch vor der Zeit von WPA und so weiter. Und WPA war damals nur so gerade im Kommen und viele Netzwerkkarten konnten es noch nicht, was übrigens auch heute teilweise noch der Fall ist. Es gab dann eine Semesterarbeit, die das Ganze auf einem PC implementiert hat und ich wurde dann angefragt, ob ich das nicht auf ein kleines Embedded-System bringen könnte. Habe ich dann bereit erklärt, das zu machen. Und so ist das dann entstanden, dass ich mit dieser PC-Engines-Box, Wrap-Box, das gemacht habe und aus dem heraus ist dann der Vortrag geboren. Also quasi meine Lernkurve in kürzester Zeit jetzt zusammengefasst, dass ihr auch davon profitieren könnt. Vielleicht kurz, was alles heute geschehen soll. Ich möchte euch zuerst kurz eine Übersicht geben über das kleine Labor, das ich da aufgebaut habe. Dann das Wrap-Board kurz vorstellen, was ist da genau drin. Dann werden wir uns mit der Disk beschäftigen, was für eine Disk ist da, wie partitionieren wir die. Dann Bootloader, irgendwie müssen wir ein System aufstarten. Dann kurz was zum Kernel und am Schluss dann zur Build-Root-Umgebung, wie das eigentlich das System selbst da ist. Ziel ist es, dass ihr heute den ganzen Prozess von der nackten Box bis zu einem lauffähigen System miterleben könnt. Am Schluss ist das System so, dass es mal funktioniert, wir können darauf einloggen, wir können etwas rumschauen, aber es ist noch nicht so, dass etwas Spezifisches dann funktioniert. Also dort können dann andere ansetzen. Ich denke, dort ist auch der Unterschied von einem Embedded System zu einem normalen Linux nicht so groß. Am Schluss habt ihr quasi eine Grunddistribution für ein Embedded System erstellt. Wenn ihr übrigens Fragen habt, dann bitte gleich sofort melden, auch wenn ich irgendwelche komischen Helvetismen verwende, die hier nicht verstanden werden, dann bitte melden. Also, das ist die Aufstellung, wie sie bei mir zu Hause war und wie sie jetzt hier auch wieder dasteht. Die einzelnen Sachen, das rote ist die Appliance. Dort werden wir am Schluss das System drauf spielen. Das ist das Ziel, dass dort drauf ein Linux läuft. Es handelt sich um ein Wrap-Board von PC Engines, einem Hersteller aus der Schweiz. Ich komme nachher noch im Detail auf dieses Board zu sprechen. Dann haben wir den Laptop, klar. Da läuft zum einen die Präsentation drauf, das werde ich nachher noch zeigen, wie ich da von den verschiedenen Bildschirmen hin und her switchen werde. Es ist auch die Umgebung, wo wir das ganze System kompilieren werden drauf. Es ist ein PC und wir werden vom PC aus das Ganze kompilieren für nachher in dem Falle wieder eine PC-Umgebung. Es wäre auch die Möglichkeit, dass man auf dem PC kompiliert für eine ARM, MIPS oder irgendwelche Umgebungen. Das Vorgehen dort ist genau das gleiche. Dann haben wir einen Compact Flash Card Reader, das ist jetzt ein PCMCI-Teil, geht auch mit USB. Damit werden wir die Harddisk beschreiben auf dem Laptop und nachher die Harddisk, also die Compact Flash Karte, die als Harddisk dient, in die Appliance rüberspielen und von dort dann booten. Dann haben wir eine serielle Konsole, das ist das graue Kabel hier. In meinem Fall ist da noch ein USB-to-Serial-Adapter dazwischen, weil ich keine serielle Schnittstelle mehr habe am Laptop. Sie dient uns dazu, die Konsole auf dem PC Engines Board anzuzeigen, da wir hier keinen Bildschirm dran haben, wir haben keine VGA-Karte drin, wir haben nur eine serielle Konsole und wir müssen irgendwie ja sehen, was darauf läuft und das machen wir mittels der seriellen Konsole. So, und dann ist da noch ein Ethernet-Kabel. Wir haben im PC Engines Board zwei Ethernet-Schnittstellen. Hier im Beispiel sage ich jetzt Laptop Appliance, also dass wir da eine direkte Verbindung hätten. Das ist jetzt nicht so, sondern wir werden es so machen, dass wir über das lokale Netzwerk gehen. Also dass sowohl der PC am lokalen Netzwerk angeschlossen ist, als auch die Appliance. Und wir werden dann versuchen, ob wir eine IP-Adresse vom Netzwerk via DHCP bekommen für die Appliance. So, das Wrapboard, das ist dieses rote Kästchen hier. Ich habe da mal den Deckel abgeschraubt, dass ihr mal seht, wie es innen drin ausschaut. Wir haben zuerst einen Prozessor. Es handelt sich um einen Geode, 233 MHz. Ist aufbauend auf einem 486er Geschwindigkeit. Ich meine, er hat, glaube ich, irgendwie 400... etwas mehr als 400 Pogomips, also ein System, mit dem man noch so arbeiten kann. Vor ein paar Jahren hätte man gesagt, ein sehr starkes System, vor ein paar 10 Jahren. Wir haben 128 MB RAM in der Kiste drin, das ist sehr komfortabel. Insbesondere, wenn man nachher schaut, wenn wir das System fertig haben. Ich habe eine 32 Megabit Compact Flash Karte. Die Flash Karte ist viel zu groß. Also wir werden auch dann das System direkt ins RAM reinschieben, weil wir dort wirklich genügend Platz haben. Da ist sie, die Compact Flash Karte. Die ist vorne eingeschoben. Wie gesagt, ist eine 32 Megabit RAM Flash Karte. Wir werden das System, ich weiß nicht, wie es da war, aber mich die Appliance dort gemacht habe, kam ich auf 16 MB, aber da war noch OpenVPN drauf. Nicht OpenOffice, das hätte ein bisschen mehr. OpenVPN ist da noch drauf, die ganze Weboberfläche ist drauf und so weiter, alle Benutzerkonten und so weiter. Und ich habe nicht allzu viel optimiert. Also Compact Flash Karten sind einfach zu groß für solche Embedded Systems. Man kann mittlerweile nur noch 128 MB Compact Flash Karten, also ihr seht, was da eigentlich einfach rausgeschmissen wird an Platz. Dann haben wir die serielle Konsole. Wie gesagt, dort drauf schreibt er schon das BIOS raus, was das läuft auf dem System und nachher das System müssen wir auch dazu überreden, dass angezeigt wird, was gerade läuft, ist unser Bildschirmersatz. Die serielle Konsole könnte man auch für etwas anderes verwenden. Man hat dann einfach nicht die Möglichkeit zu sehen, was auf dem System läuft. Dann haben wir zwei Ethernet-Schnittstellen. Ich denke, das ist klar. Wir haben den Stromanschluss, 12 Volt, wobei da ist ein ziemlicher Range dazwischen. Also man kann da zwischen, ich glaube, 9 Volt angefangen bis zu 18 Volt kann man alles verwenden. Es besteht auch die Möglichkeit, Power over Ethernet zu machen, dies nur der Vollständigkeit halber. Die Appliance braucht etwa 3 bis 5 Watt. Dann haben wir zwei Mini-PCI-Slots. Hier ist jetzt eine Mini-PCI-Wireless-Karte drin. Die werden wir jetzt allerdings nicht verwenden. Das ist nur der Vollständigkeit halber. Ich könnte da auch noch eine zweite reingeben. Das sind die zwei Antennenanschlüsse. Die Antennen sind jetzt nicht angeschlossen. Könnte man machen. Die werden wir heute nicht verwenden. Ja. Die ist bei 170 Franken und dann noch das Gehäuse, etwa 200 Franken. Das sind mal 1,5 durch einen. Ja, etwas weniger als 180 Euro sind. Ja. Ich muss aber dazu noch sagen, das Wrapboard, und das habe ich jetzt ja letzte Woche erfahren, wie ich da den Vortrag nochmal durchgegangen bin, dieser Geode-Prozessor, der wird nicht mehr hergestellt von AMD. Und deshalb wird diese Appliance so nur noch einmal hergestellt und wird nur noch einmal zu bestellen sein. Also wenn Sie wirklich noch ein solches, genau solches System wollen, dann müssen Sie jetzt reagieren, weil es dann wirklich im Sommer wahrscheinlich zum letzten Mal hergestellt wird, weil es den Prozessor nicht mehr gibt. Ich muss aber zu meiner Verteidigung sagen, also es wird auch mit einem anderen System genau gleich aufgebaut, was wir jetzt hier durchspielen. Sie haben auch zwei Nachfolgeprodukte, eins etwas teurer und schneller und eins ganz wenig langsamer oder vergleichbar etwas billiger, das Sie dann auch im Sommer rausbringen wollen. Allerdings nicht auf PC-Basis. Ja, nun habe ich Ihnen bereits angekündigt, dass ich da etwas von der Präsentation zu der Konsole, zum Seriellen und so weiter hin und her switchen möchte. Ich habe grundsätzlich drei Bildschirme. Das eine sind die Vortragsfolien. Auf dem Bildschirm befinden wir uns jetzt, erkennbar an den grünen Streifen oben und unten. Wir haben dann eine zweite Geschichte hier. Das ist die serielle Konsole. Die ist in blau. Und ihr seht, da sind wir jetzt seriell auf dem System. Und das System hat sich da schon gemeldet, und zwar hier, dann nach dem No-Boot-Device available, unten dran PC Engine Swap, 640 Base Memory, 130 Kilo Extended Memory, Master SanDisk hat er gefunden, und unten sagt er dann No-Boot-Device available. Natürlich, die Disk ist leer, da ist nichts drauf, ich habe vorhin mit Nullen überschrieben, sodass die Disk wirklich leer ist, da kann er nichts drauf finden. Der dritte Bildschirm ist unser System, der ist weiß in der Ursprungsgeschichte. Da seht ihr noch, wie ich am Schluss da noch die Daten überschrieben habe auf der Disk. Da befinden wir uns lokal, da werden wir Kernel kompilieren, Bildroot-Umgebung kompilieren und so weiter und nachher das Ganze auf die Compact Flash speichern. Ist das vom Aufbau her klar? Gut, ich denke, es macht es einfacher. So, erste Handlung. Wir müssen die Disk einmal, das ist jetzt sehr praktisch. So, damit sollte das nicht mehr geschehen. Als erstes müssen wir mal die Disk formatieren. Die Appliance bootet von dieser Compact Flash Disk. Wir werden dann Group als Bootloader verwenden und das Filesystem wird als Initial RAM Disk verwendet. Das heißt, wir werden ein Filesystem generieren, das wir hier drauf spielen und beim Booten wird der Kernel dieses System als Initial RAM Disk verwenden und dann direkt das als Root-File-System verwenden. Der Grund, wieso wir das so machen, ist, dass die Compact-Flash-Karten etwas empfindlich sind, wenn zu viel drauf geschrieben wird. Und wir ja genügend RAM haben mit 128 MB, also können wir die 16 MB etwa, die es braucht, für das Root-File-System locker davon abziehen und sind dann erst noch etwas schneller von den Zugriffen her. Ich muss einfach daran denken, die ganze Konfiguration und so weiter, die können wir natürlich nicht in der RAM-Disk abspeichern, weil jedes Mal beim frischen Booten wird das dann zurückgesetzt. So. Wir müssen das Teil mal partitionieren. Bei mir im System ist das die Disk SDB. So, Ihr seht, die Disk ist leer. Wir machen eine neue Partition als Primary Nummer 1 und machen die einfach so groß, wie die Disk ist. In dem Fall 32 Megabyte. So. Als Filesystem werden wir Extended 2 Filesystem verwenden. Das ist am einfachsten. Ist auch Default jetzt schon so. Und darauf werden wir dann die einzelnen Dateien abspeichern, die vom System dann gebraucht werden. So. Die Sache ist geschrieben. Als nächstes werden wir das Filesystem anlegen. So. Aha. Wo? Ah, partitionieren. Doch, jetzt geht's. Ach doch. Einmal Disk rausnehmen, wieder reintun, dann liest er die Table neu, dann geht's. Ja, ich habe extra alles ausprobiert, ohne root zu werden, weil ich einfach nicht zu viel wechseln will und ich Angst um mein System habe. Ja, es passiert, als root passiert einfach viel zu schnell ein Fehler. So, damit haben wir ein Filesystem angelegt. Wir werden jetzt das Filesystem noch etwas tunen. Wir werden in diesem Falle nun das Filesystem jeweils nur read-only mounten. Und aus dem Grund ist es nicht nötig, jedes Mal einen Filesystem-Check zu machen, nach 180 Mal mounten oder nach so lange nicht gestartet. Und wir vereinfachen uns das so. Also werden wir da mit tune2 fs-i db1 so und die, also das sind jetzt die Anzahl Tage, die vergehen sollen, bis er einen neuen Filesystem-Check macht und die Anzahl die Anzahl Mounts, nach denen er einen Filesystem-Check defaultmäßig aufrufen soll, die haben wir jetzt alle disabled und auf Null gesetzt. Das heißt, es wird nie ein Filesystem-Check gemacht. Wenn wir einen Filesystem-Check wollen, müssen wir das separat von Hand lösen. Ich denke, wenn ihr eine Appliance macht, die auch Konfigurationsdaten abspeichert und damit die Compact Flash Disk auch Read-Write mounten muss, dann müsst ihr euch überlegen, wie ihr das handeln wollt, wann das ihr dann den File-System-Check machen könnt. In unserem Fall ist das nicht der Fall, weil wir das System einmal bereitstellen und nachher die ganze Harddisk nur Read-Only mounten. So, damit haben wir ein File-System. Ich kann das nochmal noch mounten. So. Wenn wir da mal reinschauen, haben wir das Lost and Found, wie es einem Extended 2 File System sich gehört und sonst nichts. Wir können auch schauen, wir haben da das letzte File System, da unten ist es, diese 21 Megabyte verfügbar, 1% ist verwendet, das ist so das 0815. Gehen wir zum nächsten Schritt. Nachdem wir die Disk haben, kümmern wir uns um den Bootloader. Ihr habt vorhin gesehen auf der seriellen Konsole, er verlangt nach einem System und es ist nichts da. Klar, als erstes beim Booten kommt der Bootloader. Ich habe Grub als Bootloader verwendet. Zum einen ist er sehr flexibel. Beim Entwickeln muss ich nicht jedes Mal Lilo neu starten auf einem System, das nicht das richtige System ist und hin und her. Ich kann das einmal installieren und nachher vergessen. Und das zweite, die serielle Konsole. Das ist ein Muss, da ich sonst nicht sehe, was passiert und ich auch nicht die Möglichkeit habe, auszuwählen im Menü und so weiter. Der Lilo kann auch seriell, ich weiß. Ja. Lilo war früher. wir werden zuerst das Verzeichnis bootgroup erstellen und die Stage 1 und Stage 2 Files dort reinkopieren. Dann werden wir den Boot-Record schreiben im Group, in der Group-Shell. Unten habe ich noch angegeben, die Alternative wäre ein Group-Install, das funktioniert auch. Ich weiß dort einfach etwas weniger, was geht dahinter, aber eigentlich dasselbe. Und dann werden wir noch das Menü LST anschauen, das ist dort, wo die Parameter für den Group liegen, wenn er aufgestartet wird. So. Erstellen wir zuerst einmal das Verzeichnis. das ist falsch. Danke. Machen zuerst ein Boot-Verzeichnis. Da werden wir nachher den Kernel reinkopieren und das Group-Verzeichnis. Das sind einfach die Standard-Verzeichnisse, die verwendet werden. So, jetzt gehe ich da wieder in das Vortragsverzeichnis. Ich habe da etwas vorgearbeitet und die paar Dateien, die da verwendet werden, hier, das ist zum einen die Stage 1 und Stage 2, das sind die ersten Sachen, die gebraucht werden vom Group, und das E2 FS Stage 1.5, das ist die Datei, die dazwischen verwendet wird, vom Bootloader da schon reinkopiert. Es gibt eigentlich mehrere Möglichkeiten, wie zu diesen Files kommt. Ich habe sie einfach von meinem Ubuntu-System rüber kopiert. Das funktioniert. Man kann sie auch kompilieren, sind aber überall eigentlich die gleichen Daten drin. So, slash, nein, eben nicht. MT2, Boot, Group. So, sind die Dateien dort drüben. Was? Bitte? Aha. Ja. Oh. Das war meine Frau. Gut. Also, ja, ich kann Ihnen das andere Verzeichnis auch noch anzeigen, wenn Sie mir nicht glauben, dass das wirklich kopiert wurde. So, aber ich sehe, passt auf, das ist wunderbar. Gut, als nächstes starten wir den Group. Wieso, dass ich jetzt da das Device Map entsprechend angebe, hat folgenden Grund: die PCMCI-Karte mit der Compact-Flash-Karte, die wird beim normalen Start vom Group nicht als Device erkannt. Und wenn ich ihm da ein anderes Devices.txt-Datei angebe, die es noch nicht gibt, dann erstellt er das als erstes neu und schaut, was für Harddisks sind verfügbar. Und nur dann funktioniert der Rest, dass ich das als Boot-Device angeben kann. Das ist etwas Group-spezifisch. Devices. So. Voilà. Als erstes legen wir das Root-Verzeichnis fest. Moment, nein, jetzt muss ich zuerst noch schnell etwas nachschauen. So. Das ist diese Devices-Datei, die ich vorher angegeben habe. Dort steht jetzt drin, das FD0 und die HD0 ist das Device SDB. Das ist das Device, auf dem wir arbeiten. Damit weiß ich, mit welchem Device ich hier weiterfahren muss. Das ist also HD0,0. Das ist die Disk SDB, HD0. Und 0 ist die erste Partition. Ich habe nur eine Partition drauf, mit der ich da arbeiten will. Dort soll nachher der Group sagen, dass das Root-File-System ist. Aha. Als nächstes sagen wir ihm, wohin er den Hauptboot-Record schreiben soll. Das nehmen wir in den Master-Boot-Record, also ganz am Anfang der Disk. Deshalb hier nicht die Partition, sonst müssten wir noch die Partition aktivieren und so weiter. Wir schreiben das in den Master-Boot-Record, da wir ja nicht noch irgendein anderes System haben, das vielleicht auch noch dort sich reinschreiben möchte und so weiter. So, damit hat er das installiert. Wir sehen bei der Ausgabe, er hat geschaut, ob die Datei Stage 1, Stage 2 und das E2FS Stage 1.5 existiert. Dort, dann hat er sich dort reingeschrieben und das Install ausgeführt. Damit wären wir eigentlich soweit fertig. Die Frage ist jetzt noch, was wir in der menu.lst-Datei drin haben. So. Das ist das Menü oder die Konfiguration vom Group, die auf dem Embedded System nachher ablaufen wird. Ich habe da alles rausgeschmissen, was nicht relevant ist und nur die relevanten Sachen drin gelassen. Das erste Serial. Das heißt, wir werden die Ausgabe, die der Group macht, auf die serielle Konsole legen. Der Parameter Speed 38.4 gibt an, dass wir auf dem parallelen Kabel einen Speed von 38.4 haben. Das ist der Default-Wert, der auch von der Appliance im BIOS verwendet wird. Ich kann im BIOS die Geschwindigkeit umstellen. Ich muss im Group die gleiche Geschwindigkeit verwenden, wenn ich nicht im Terminal-Programm dann entsprechend immer umschalten will. Und ich muss dann dem Kernel nochmal sagen, welchen Speed ich verwende. Nach Möglichkeit auch der gleiche, sonst muss ich wieder umstellen. Und ich muss dann, wenn ich einen Getty-Prozess laufen lasse, also einen Einlog-Prozess, dem muss ich dann nochmal sagen, welchen Speed ich verwende. Das ist jeweils etwas mühsam, weil die Defaults sind natürlich alle anders. So, Terminal, serielle Konsole. Dann haben wir die Root-Hard-Disk, also wo ist das Basisverzeichnis, wo er starten soll. Dann geben wir ihm hier den Kernel an und ihr seht, hier oben steht wieder Konsole TTYS 0 38400. Das ist da, wo wir dem Kernel übergeben, wohin, dass er seine Bootmeldungen hinschreiben soll. Das init hier, das zeigt an, welches Programm nach dem Kernel als erstes gestartet werden soll. Das ist jetzt in unserem Fall die Datei /linux-rc. Das ist ein init-d, der von Busybox zur Verfügung gestellt wird. Das werden wir nachher drauf kommen, wenn wir dann das Dateisystem machen. Und dann habe ich noch einen zusätzlichen Parameter, reboot gleich BIOS. Da gebe ich an, dass wenn ich irgendwann mal das Teil neu starten will, dann soll er die BIOS-Funktionen dazu verwenden und nicht irgendwelche anderen. Das ist hardware-spezifisch, was das da drinstehen sollte. Dann habe ich vorher angedeutet, wir verwenden eine Initial RAM Disk. Die Initial RAM Disk werden wir ins Root-File-System kopieren und mit gzip komprimieren, sodass sie noch etwas kleiner ist, wenn wir mal knapp mit Platz wären. Und das letzte dann, wir booten das Teil. So. Geben wir die Geschichte da mal rüber und schauen mal, wie weit das wir jetzt sind. So. Voilà. Group ist da, wir sind einen Schritt weiter. Ich habe das Default zum Starten. Wenn ich jetzt da starte, sagt der File Not Found, weil er natürlich den Kernel nicht gefunden hat. Aber wir sind so weit, dass wir den Bootloader jetzt mal da haben und wir können jetzt zum nächsten Schritt gehen. So, der kommt da immer wieder. So, sind soweit zum Bootloader Group noch Fragen? Da gerade dazwischen Fragen. Gut. Nehmen wir den nächsten Schritt. Dabei geht es um den Kernel. Den Kernel kompilieren wir eigentlich wie ein normales System. Ich werde euch jetzt nicht langweilen mit dem, dass wir den ganzen Kernel da hinten und vorne durchgehen. Muss einfach wie für ein normales System selbst kompiliert werden. Ich verwende keine Module. Das ist wieder einfach der Einfachheit halber. Wenn ich Module verwende, müssten die Module auf der RAM-Disk zu finden sein, weil ja die Module erst nachdem die Root-Partition gemountet ist, nachher gelesen werden. Das macht dann das Ganze etwas komplizierter, weil ich die Module entsprechend noch in diese RAM-Disk reinkopieren muss, in der Build-Root-Umgebung. Funktioniert aber, ist kein Problem, aber ist einfach ein Schritt mehr. Die statische Geschichte ist eigentlich auch absolut genügend. Es wird erst interessant, wenn ich wirklich Module habe, die noch Hardware-Parameter brauchen, die sich im Betrieb ändern. Erst dann würde ich dann wirklich auf Module umsteigen. Dann nehmen wir natürlich nur in den Kernel rein, was wirklich nötig ist, und alles andere lassen wir außen vor. Die Kernel-Headers, wenn wir nachher die Build-Root-Umgebung kompilieren, also das eigentliche Root-File-System kompilieren, dann werden dort auch die Kernel-Headers verwendet und das wird nachher von der Build-Root-Umgebung direkt übernommen. Deshalb ist es wichtig, dass wir denselben Kernel hier jetzt kompilieren, wie nachher in der Build-Root-Umgebung verwendet wird. So, hat er das jetzt gefunden? Nein. Ich habe vorhin vergessen, die Disk zu unmounten und deshalb finde ich sie jetzt auf devscd1. Muss ich doch noch root werden? Jetzt kann ich dann sicher als normaler Benutzer nicht darauf schreiben. Naja. So. Gehen wir wieder in das Verzeichnis, wo ich da alle meine Sachen hingekippt habe. Da liegen die Kernels. Ich verwende den Kernel 2.6.20. Konfiguriert habe ich ihn schon. Ich denke, da müssen wir nicht unbedingt reinschreiben. Anschließend mit einem Make-BZ-Image das BZ-Image erstellt. Und das findet man nachher im Arch i386 Boot finden wir die Datei bz-image und die können wir nachher rüber kopieren in das Verzeichnis Boot. Das ist das Verzeichnis, das wir vorher angegeben haben in der Group-Konfiguration, wo dass wir den Kernel finden und der heißt zufälligerweise auch gerade bz-image. So, das war Kernel kompilieren im Schnelldurchgang. Sind dazu Fragen? Ja. Ja. Genau. Ja, also er weist darauf hin, dass man beim Kernel-Kompilieren darauf achten sollte, dass die serielle Konsole aktiviert ist. Das ist eine Option entsprechend. Das ist richtig. Und das andere, dass die Initial RAM Disk auch einkompiliert ist, dass er die nachher überhaupt laden kann. Das ist auch richtig. Vielleicht dort noch dazu, der Wert für die Initial RAM Disk, ich weiß nicht, wie es beim Kernel 6.2.20 jetzt ist. Ich habe bei der Vorgängerversion gemacht so, dass er beschränkt war auf 8 MB, ist auch eine Option, die man angeben kann. Und die kann man dann entsprechend erhöhen, wenn man ein größeres System hat, entsprechend mehr Platz da geben, weil der Kernel diesen Datei, also diesen Speicherbereich einfach am Anfang schon reservieren muss für die Initial RAM Disk. Sonst noch gut. Dann kommen wir zum Kernstück. Die Build-Root-Umgebung. Also wir sind jetzt so weit, dass wir eigentlich einen Bootloader haben, einen Kernel haben, der wird booten und irgendwann wird er dann sagen, hey, jetzt sollte ich die Initial RAM Disk, die Init RAM Disk haben. Ich finde sie nicht. Was soll ich tun? Ich stürze ab. Die Build-Root-Umgebung ermöglicht es uns, eigentlich die verschiedenen Applikationen einfach zu kompilieren, in ein Dateisystem zu legen. Der macht für uns eine Datei, die ein Extended-2-File-System oder ein anderes File-System verwendet, das wir nachher direkt als Initial RAM Disk verwenden können. Es ist eine Sammlung von Make-Files und kleinen Skripten, die die ganze Cross-Kompilation ermöglichen. Basis ist UCLibC, also nicht die GNU-Libc, sondern UCLibC, die darauf die gemacht wurde, um eben eine kleine Library zur Verfügung zu stellen. Als zweites wird BusyBox verwendet. BusyBox ist auch ein Tool oder eine Sammlung von Applets, sagt man. Ein Programm, das ein Binary erstellt, das relativ klein ist und dort die verschiedensten Funktionen zur Verfügung stellt. Und eigentlich alle möglichen Kleinprogramme, die so in einem System verwendet werden, enthalten hat. Also da sind Set dabei, da ist ein VI dabei, da ist ein DHCP-Client dabei und, und. Also ihr habt dort quasi die eigentlich fast alle möglichen Sachen, die ihr für so ein System braucht, mit dabei. In der Build-Root-Umgebung sind weitere Tools drin, also wenn ihr beispielsweise dann ein OpenVPN benutzen wollt oder ein Asterisk, geht also auch. Die sind in der Build-Root-Umgebung integriert und die Build-Root-Umgebung kompiliert dann das mit der richtigen Library für die richtige Plattform, damit ihr das verwendet könnt. Das sind dann wieder separate Programme. Es werden verschiedenste Prozessoren unterstützt, also sowohl als Gastsystem als auch als Target-System. Also als Zielsystem. In unserem Falle haben wir jetzt beide x86er Systeme. Es geht auch mit PowerPC, ARM, MIX, MIPS und so weiter. Was abgeht bei Build-Root? Ich habe das mal in diese kurzen 4 Schritte gemacht. Als erstes werden wir das Teil konfigurieren, ist klar. Und dann wird als erstes die Toolchain kompiliert. Die Toolchain ist der Teil, der verwendet wird, um das System nachher zu kompilieren. Sprich, da ist ein Compiler mit dabei, da sind verschiedene Libraries mit dabei, verschiedene Tools, die verwendet werden, um nachher das System zu kompilieren. Diese Toolchain, die wird bytecode-mäßig für mein Host-System gemacht, also in unserem Falle jetzt für den Laptop. Dass die auf dem Laptop läuft. Wenn ich den Compiler verwende, generiert dieser Compiler Code für das Embedded System. In unserem Fall jetzt auch x86, aber das könnte auch etwas anderes sein. Und deshalb muss ich diese ganze Toolchain als erstes kompilieren. Wenn diese Kompilation abgeschlossen ist, dann beginnt er mit diesen Tools, die er gerade erstellt hat, das Target System, also das Zielsystem zu kompilieren. Dort ist dann drin, dass die Shell, die er verwendet, die Libraries, die er verwendet auf dem Embedded System und so weiter. Und der letzte Schritt, den er noch macht, ist, dass er das File-System erstellt. Also am Schluss haben wir noch eine Datei. Und das Schöne ist in dieser Build-Root-Umgebung, dass wir das mit 3 Befehlen abarbeiten können. Nämlich als erstes müssen wir es konfigurieren. Und dann machen wir Make und dann gehen wir Kaffee trinken und zurück. Wenn wir zurückkommen, haben wir ein fertiges Filesystem. Im besten Falle Manchmal geht das nicht so schnell, beziehungsweise wenn man die neueste Version verwendet, muss man zwischendurch auch wieder mal drauf schauen, weil er irgendwelche neuen Optionen drin hat, die vielleicht noch nicht bekannt sind. So, die Konfiguration von der Build-Root-Umgebung, make-menu-config, wie gesagt, und das schauen wir uns jetzt gerade mal live an. Ich gehe dazu in das Build-Root-Verzeichnis, wo ich das runtergeladen habe, und mache jetzt ein make-menu-config. Hallo? Den mal abschalten, der hat manchmal. So. Make Menu Config, ich komme in ein Konfigurationsmenü. Ich gebe hier an die Zielarchitektur, also die Target Architecture. Target ist immer das, worauf das System am Schluss zu liegen kommt. Also ihr seht, ich habe dort alle möglichen Systeme, die ich da auswählen kann, für was ich kompilieren kann. Ich kann dann noch genauer angeben, um was für einen Prozessor es sich handelt, jetzt beim 386er. Ja? Die Build-Root-Umgebung wurde mit, von der UC-libc her initiiert. Ist auch die gleiche Webseite. Und ist von dem her einfach ein ganzes System. Also dort ist UC-libc, Build-Root und Busybox, die gehören so zusammen. Ich gebe am Schluss dann noch die Webseite an, wo man das runterladen kann. Dann habe ich verschiedene Optionen, welche Files er jetzt genau wo holen soll. Es ist auch so, dass mir die Build-Root-Umgebung am Anfang alle Pakete, die es benötigt, vom Internet herunterlädt. Also ich muss mir nicht selber zusammensuchen, was wo liegt, sondern kann das wirklich in einem Atemzug gerade dann holen. Die Toolchain-Type habe ich die Möglichkeit anzugeben, ob ich wirklich den ganzen Prozess machen will oder ob ich schon eine andere Toolchain habe, die ich verwenden werde. Und habe dann hier die Toolchain-Options. Gebe da an, was ich verwenden will, welche Libraries, C-Compiler und so weiter. Ich gehe da nicht im Detail drauf ein. Ich verwende hier wirklich die Standardwerte jetzt in dem Falle. Also die Standardwerte sind so weit gut, dass man nachher ein lauffähiges System hat. Dann die Package Selection for... Was? So, Package Selection für das Target-System. Hier wähle ich nun aus, welche Pakete ich am Schluss auf meiner Appliance verfügbar haben will. Und ihr seht zum einen mal das Busybox. Ich gebe an, welche Version und welches Konfigurationsfile ich verwenden soll. Busybox ist so, dass es sehr viel zu konfigurieren gibt und deshalb ist diese Option da. Wir werden nachher schnell noch in Busybox reinschauen, das eigentlich als Unterapplikation dann hier fungiert. Und dann habe ich hier diverseste Programme. Ihr alle kennt Bash wahrscheinlich, BZIP2, FakeRoot und so weiter. Also ihr seht, die Liste ist äußerst lang, was da alles verfügbar ist. Es gibt auch noch Untersachen. Im Networking beispielsweise habe ich nun mal den Dropbear genommen, also als SSH-Server, USEDEF, URandom, das ist vielleicht noch etwas speziell. Es gibt ja zwei Random-Devices, wo man Zufall herbekommen kann, das DEF-Random und das DEF-URandom. Und auf dieser Appliance ist das DEF-Random, hat einfach zu wenig Zufall und deshalb nehmen wir das etwas schlechtere Device URandom, das mehr Zufall generiert, aber nicht so zufällig ist. Ja, wenn euch da mehr darüber wissen wollt, könnt ihr mich nachher noch fragen. Es hat ziemlich lange gedauert, bis ich das gemerkt habe, wieso es immer so langsam ging, wenn man auf einen Secure-Web-Server, also ich hatte einen Secure-Web-Server da drauf, wenn man darauf zugreifen will, die Antwortzeiten waren sehr langsam. Und das rührte daher, dass mit dem Def-Random einfach zu wenig Zufall zur Verfügung stand, um den Session-Schlüssel zu generieren. Und mit Def-U-Random ist es zwar nicht mehr so sicher, dafür geht es schneller. Ja, man müsste auch zuerst draufkommen. So, dann haben wir da noch die Optionen, die Target-Optionen. Hier gebe ich an, was er mir am Schluss generieren soll. Ich habe mich entschieden dafür, ein Extended-2-File-System zu machen. Ihr seht, ihr habt auch die Möglichkeit, ein CRAMFS oder ein C-Loop-File-System für auf eine CD-ROM zu erstellen. Ihr könnt hier die Parameter angeben für das Extended-2. Nachher, wie das File heißt, das er ausgeben soll, in unserem Fall jetzt rootfs. Er soll es komprimieren. Können wir noch angeben, wo er sonst noch überall hin kopieren soll und was er sonst noch alles machen soll. So, dann haben wir da noch Port Support. Das ist das, was ich am wenigsten gebraucht habe. Da sind gewisse Grundkonfigurationen schon drin. Also beispielsweise kann ich da generic Wireless Access Point reinmachen. Dann versucht er mir schon am Anfang zu sagen, was ich etwa brauchen sollte für ein generic Wireless Access Point. Ich habe das aber eigentlich im Normalfall nicht verwendet. Ja, damit sind wir hier eigentlich durch. Mit der Bildroot-Umgebung, ich möchte euch noch die Verzeichnisse kurz zeigen. Es ist in der Bildroot-Umgebung eigentlich sehr einfach, selbst noch ein Programm hinzuzufügen. Also ich habe das gemacht mit einem kleinen Programmchen, das verwendet wird, um die Zeit via Webserver abzugleichen und nicht via NTP. Und das geht sehr einfach. Wir haben von der Verzeichnisstruktur her zum eigenen das Target und die Toolchain. In der Toolchain, dort befinden sich die Sachen, die vorgängig kompiliert werden, um nachher das Target zu kompilieren. Wir haben das Target, da gehen wir jetzt mal rein. Nein, falsch, ich bin verkehrt. Wir haben die Packages, da sind die Packages drin. So ist es richtig. Zum Target komme ich nachher. Oh, ja. Das reicht. Also, Package, da gibt es für jedes Package gibt es ein Verzeichnis. Wir haben vier Files, das Config-In, einen Patch und das NTP-Make-File, das nachher verwendet wird, um das zu kompilieren. Ihr könnt da selber mal reinschauen, ist sehr einfach aufgebaut. So, jetzt muss ich einfach schneller tippen. Ich habe vorher über das Target gesprochen. Im Target haben wir generic Target Skeleton. Und was ihr hier seht, in diesem Verzeichnis, also Bildroot Target Generic Target Skeleton, das ist das Verzeichnis, das Dateisystem, das nachher auf das Extended-2-Dateisystem kopiert wird. Also dort findet ihr alle Konfigurationsfile und am Schluss auch alle Binaries. Die werden hier zusammengemerged und am Schluss auf das Root-File-System kopiert. Und da werden auch Änderungen an der Konfiguration vorgenommen, da ihr das im Laufzeitsystem nachher nicht mehr machen könnt. So, ich überspringe das Busybox, weil das ist eigentlich genau gleich aufgebaut wie die Build-Route, da könnt ihr selber mal reinschauen. Das Ganze habe ich schon mal kompiliert, also mit Make kompiliert sich die ganze Geschichte. Das dauert dann ziemlich lange. Ich kopiere jetzt das Root-File-System noch auf MNT2 rüber. So. Dann machen wir ein Umount MNT2. Das dauert jetzt eine Weile, jawohl. Und damit sind wir eigentlich fertig, weil das ganze Teil kann jetzt booten. Wir booten Default und wenn wir jetzt etwas Glück haben, findet er einen Kernel. So, gefunden. Wenn wir jetzt Glück haben, findet er nachher das Root-File-System. Aha, er generiert, also das Root-File-System hat er hier gefunden. Was er jetzt da gemacht hat, ist, dass er den Key neu, also den Key erstellt hat für den Dropbeer, beziehungsweise jetzt nochmal, also Dropbeer als SSH muss natürlich jedes Mal noch einen Key erstellen. Das ist jetzt beispielsweise etwas, das man dann vorher machen würde und auf das File-System rüberkopieren, weil sonst habt ihr jedes Mal einen anderen SSH-Key für die gleiche Maschine, was natürlich nicht so sinnvoll ist. So, voilà. Einloggen, Root ohne Passwort, auch noch etwas, das man dann noch ändern könnte. Und ich habe ein System, das funktioniert. Kann mir da beispielsweise. Not found. Habe ich eigentlich kompiliert. Aber. Also, aber da ist die CPU-Information. Ich habe in meinem Laptop kein Geode. Also, LSPCI. Ah, jetzt, voilà. Habe auch eine Netzwerkkarte. Ich kann mit UDHCP-ETH0. Bekomme ich jetzt auch eine IP-Adresse. So, ich kann jetzt ein Ping. Voilà. Pardon? Stimmt's nicht? Ach, Gott. Also, damit habe ich meine letzten 5 Minuten schon fast aufgebraucht. Ich habe euch hier noch die Referenzen von der Bildroot-Umgebung, also unter bildroot.oclib.org. Busybox findet ihr unter busybox.net. Und das Wrapboard PC Engines CH, der Hersteller direkt, wo das ihr die Appliance herbekommt. Bitte? Es gibt deutsche Bezugsquellen, ja. Ja, und Entsorgung. Also, aber ich muss man auf der Webseite nachschauen. Aber wie gesagt, es ist nicht mehr lange erhältlich. Bitte.